und Evangelist gearbeitet. Und da war es tatsächlich so, dass ich oder überhaupt alle Teams vom Jans-Team immer mit einem Musikteam unterwegs waren. Und die Evangelisten haben hinten die Technik gemacht, während die Musiker gespielt haben. Und da war der Wechsel natürlich stumpfer. Ja, ich hatte jetzt Zeit, hier vorne zu stehen und mitzusingen. Das ging damals nicht. Also ein Musiker musste beim letzten Lied nach hinten kommen, ich nach vorne laufen. Und dann haben die Musiker die Technik gemacht. Und heute ist ein bisschen entspannter, aber das kenne ich. Dieses Wechseln, Technik machen und dann predigen, da fühle ich mich wie zu Hause. Sehr schön. Ja, und es war eine gute Erfahrung. Also wir haben schon Soundseminare gemacht, so kam ich auch zur Tontechnik und habe mich über Jahre da reingearbeitet mit echten Profis. Das war eine tolle Zeit und deswegen mache ich auch Tontechnik-Seminare, wo sich alle fragen, was hat denn der Pastor damit zu tun? Also es hat ein bisschen mit meiner Vergangenheit zu tun. Und es ist wirklich schwierig, in diesem Raum die richtige Lautstärke, den richtigen Ton zu finden. Das klingt da hinten bei dem Daniel alles viel dumpfer und leiser, als es hier im Raum ist oder hier vorne. Und das ist sehr schwierig, wenn man nicht hört, was alle anderen hören, und dann einen guten Sound zu machen. Also von der Seite hatte ich heute eine interessante Erfahrung da hinten am Pult. Wir machen heute Morgen weiter mit der Predigtreihe im Johannesevangelium, und bevor ich loslege, möchte ich euch ermutigen, an diesem Tag heute das einfach mal zu nutzen, wenn ihr heute Nachmittag, heute Abend Zeit habt, hoffentlich das Johannes 9 zu lesen, das 9. Kapitel im Johannesbrief zu lesen, weil es ein ganz besonderes Evangelium ist, das vor allem einen sehr interessanten Wortwitz hat. Und das ist wirklich schön zu lesen. Ich habe schon gekämpft mit mir, ob der Gottesdienst nicht besser verwandt wäre, einfach den Text zu lesen und es dabei zu belassen. Aber ich habe mich dann doch für die Predigt heute Morgen entschieden, um mit euch ein paar wirklich entscheidende Dinge anzuschauen, die man, wenn man nicht den richtigen Bezug hat, schnell verpasst. Und von daher glaube ich, dass es so rum ganz gut ist. Ich predige heute über ein paar Schwerpunkte aus diesem 9. Kapitel und gebe euch das mit als Hausaufgabe, mal irgendwann das ganze 9. Kapitel zu lesen und hoffentlich viel Spaß zu haben, was da so passiert, wie Leute reagieren, was Jesus auch tut und sagt. Also das ist sehr schön. Aber unser heutiger Bibeltext greift gleich zu Anfang eine bis heute weit verbreitete Überzeugung auf, und die möchte ich gerne mit euch anschauen. Nämlich geht es um die Frage oder um die Sache, dass Krankheit mit Sünde zu tun haben muss. Dass Krankheit mit Sünde zu tun haben muss. Und Jesus belehrt uns eines Besseren. Dieses Denken, wer hat denn gesündigt, ist bis heute zutiefst in uns Menschen, in der Gesellschaft verankert, ob sie fromm ist oder nicht. Wenn es Krankheit gibt, kommt so schnell die Frage, was ist da schiefgelaufen, wer hat was verbrochen, wer hat gesündigt. Und unser Text heute Morgen, Johannes 9, greift genau diese Thematik auf. Und ich lese mit euch die ersten drei Verse, um euch nochmal hineinzunehmen, was uns Daniel ja schon gelesen hat in der Textlesung. Und als er vorüberging, wir haben eine PowerPoint, alles klar. Und als er vorüberging, sah er einen Menschen blind von Geburt. Und seine Jünger fragten ihn und sagten: Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Also da haben wir die Sache direkt vor uns. Jesus antwortete: Weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm geoffenbart würde. Unser Bibeltext heute Morgen bringt uns in einen neuen Zusammenhang von Krankheit und dem, wozu es gut ist oder von Gott gebraucht wird. Und bevor wir weitermachen in unserem Text, der sich dann in eine ganz andere Richtung entwickelt, das ist sozusagen nur der Einstieg, aber es geht in Johannes 9 um eine ganz andere Thematik, die viel mehr mit Jesus zu tun hat, als nur um die Frage der Krankheit. Deswegen möchte ich doch zu Anfang mit euch mal ganz kurz ein paar Punkte streifen, die sich mit der Frage beschäftigen: Warum gibt es Krankheit und welche Hintergründe gibt es dazu, die wir einfach in den Fokus nehmen, damit wir auch zukünftig nicht emotional zu schnell abbiegen, wenn wir selbst mit Krankheit zu tun bekommen oder mit Menschen, die krank sind und schnell denken, was ist denn da faul? Da muss doch was faul sein. Und je dramatischer eine Krankheit, umso größer der Gedanke, der sich einfach aufzwingt. Das Erste, was wir bei Krankheit sagen müssen, ist: Ja, es gibt auch den Zusammenhang zwischen Krankheit und Sünde. Und das lehrt auch die Bibel. Es gibt auch den Zusammenhang zwischen Krankheit und Sünde. Paulus schreibt, und ich glaube, das habe ich vor ein paar Wochen schon mal hier zitiert und gelesen, im ersten Korintherbrief in Bezug zum Abendmahl, Kapitel 11 in Vers 30, dort sagt er zu den Korinthern, die das Abendmahl unwürdig gefeiert haben. Also sie haben Saufgelage draus gemacht und haben sich nur darum gekümmert, dass es leckeres Essen gibt und Tolles zu trinken und sich die Birne weggeblasen mit Alkohol, anstatt worum es eigentlich ging. Also nicht zu vergleichen mit unserem Abendmahl heute. Und da sagt Paulus, und weil ihr es unwürdig feiert, also nicht worum es geht, was der Inhalt des Abendmahls ist, sind schon einige unter euch krank geworden und entschlafen. Also es gibt den Zusammenhang zwischen Sünde und Krankheit. Und das darf man nicht ausblenden. Aber ich stelle das ganz bewusst voran, weil es nur ein Aspekt ist und es viele weitere Aspekte gibt. Und wir dürfen nicht nur so in diese eine Richtung denken. Aber es ist ein Aspekt, der eben dazugehört. Wir haben in Jakobus 5 Anweisungen, wenn wir krank werden, was wir tun sollen, nämlich zu den Ältesten gehen, um für uns beten zu lassen. Und dort wird auch gesagt, und bekennt einander die Sünde, dass der Herr euch wieder aufrichten kann. Ein zweiter Punkt, der meistens total in den Hintergrund tritt und nicht in den Fokus genommen wird, ist, wir haben mit Krankheit zu tun, weil wir in einer gefallenen, gottverderbten Welt leben. Wir haben uns, die ersten Menschen haben sich entschieden, ohne Gott zu leben, von Gott getrennt zu sein. Und so kam der Tod und die Krankheit in diese Welt hinein. Und wir werden in dieser Zeit, in der wir hier sind, Krankheiten nicht losbekommen und auch den Tod. Wir werden alle eines Tages sterben. Darauf gehen wir zu. Und deswegen lädt uns ja Jesus Christus ein, heute ein Leben mit ihm zu beginnen, dass wir die Ewigkeit mit ihm verbringen, wo es keine Krankheit, kein Geschrei, kein Tod mehr geben wird. Gott lädt uns ein zu einer Lebensdimension, die wir von uns heute aus gar nicht denken können, aber die da ist, sie mit ihm zu leben und auf etwas zuzusteuern, wie Gott sich das Leben für uns Menschen gedacht hat. Frei von Krankheit, frei von Leid, frei von Tod. Aber jetzt hier, werden wir mit Krankheit zu tun haben. Und am Ende wird bei uns allen irgendeine Krankheit zum Tod führen. Wir werden an etwas sterben. Es gibt ganz wenige Leute, die Gott entrückt hat. Und die meisten werden sterben. Du und ich auch. Und ich vermute mal, irgendwann macht mein Herz nicht mehr mit oder irgendwas anderes. Und dann ist halt Schluss. Wir sind totgeweiht. Und wir haben mit Krankheit zu tun. Bei allen Behandlungsmöglichkeiten, die wir haben, und das ist wunderbar, dass es große Chancen gibt, müssen wir das in den Fokus nehmen. Und diesen zwanghaften Gedanken, ich darf nicht krank sein, den müssen wir in dieser Welt aufgeben. Der macht uns krank. Wir leben in einer Welt, die krank ist und die daran sterben wird. Und das sagt auch der Hebräer 9, Vers 27. Wir werden alle sterben, müssen alle einmal sterben und danach das Gericht. Es gibt einen dritten Aspekt, den, glaube ich, die wenigsten auf den Blick haben, obwohl das Beispiel, das damit verbunden ist, für sie eine große Ermutigung ist. Der Apostel Paulus schreibt von seiner Krankheit, von seinem Pfahl im Fleisch, den er bekommen hat, und er sagt, damit ich nicht überheblich werde. Gott gibt Menschen bewusst Krankheit, dir und mir, damit wir nicht überheblich werden. Das schmeckt uns überhaupt nicht. Aber es hat ein Ziel und es hat einen Sinn. Deswegen schenkt Gott Krankheit, Gott Krankheit und gibt sie und lässt sie zu. Und es hat noch einen Aspekt, nämlich, dass Gott gerade in unserer Schwachheit zur Stärke werden will für uns, wie er sonst nicht werden würde. Und ich lese euch mal diesen Text, damit ihr das mit anschauen könnt und nicht seht, was ist wirklich der Hintergrund. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief in Kapitel 12, Abvers 6, auch wegen der außerordentlichen, ordentlichen der Offenbarung. Jetzt, darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn in das Fleisch gegeben. Ein Engel Satans, der mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Und jetzt schaut mal, wie Paulus auf diese Herausforderung reagiert. Er sagt, sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Das ist nicht so einfach, sich dem unterzuordnen und zu sagen, Herr, wenn es dir gefällt und wenn es gut für mich ist oder für immer, was du vorhast, gebe ich mich in die Sache hinein. Ein weiterer Aspekt, den wir manchmal nicht so auf dem Blick im Blick haben, ist das, was das Buch Hiob im Alten Testament lehrt, dass wir in dieser diesseitigen Welt in die Fronten geraten der jenseitigen Welt, der unsichtbaren Welt. Wir kommen in das Kampffeld der unsichtbaren Welt und wir wissen aus der Heiligen Schrift, dass der Teufel gegen Gott angreift, gegen Gott vorgeht. Und alles, was mit Gott zu tun hat, in Mitleidenschaft zieht. Überhaupt alles in Mitleidenschaft zieht, weil der Teufel ein Zerstörer ist, ein Vater der Lüge ist. Jemand, der Krankheit bringt, der fix und fertig machen will. Und da ist ein Mann im Alten Testament, nämlich Hiob, der sein Leben lebt, der gottesfürchtig ist und der, weil der Teufel gegen Gott vorgeht, in diesen Krieg hineinkommt, mit hineingezogen wird und furchtbares Leid und Krankheit erlebt. Hoffnungslose Situation und am Ende doch wiederhergestellt wird. Aber das in den Blick zu haben, dass Krankheit völlig von uns abhängig, unabhängig in unserem Leben vorkommt, ist ein Aspekt, den wir in den Blick nehmen müssen. Was uns Hiob lehrt ist, lassen wir uns von Gott in der Krankheit tragen oder verzweifeln wir darüber? Und Hiob flieht sich zu Gott, obwohl er Menschen um sich hat, die es ihnen zwar anfangs versuchen leicht zu machen, aber am Ende in die gleiche Spur, in die gleiche Kerbe reinhauen und sagen, da muss doch Sünde in deinem Leben sein. Und es war keine Sünde in Hiobs Leben. Die Sünde, die war, dass er überheblich war und dass er Gott nicht richtig kannte. Und das rundet dieses Buch am Ende ab. Also der vierte Grund, warum wir mit Krankheit zu tun haben, weil wir in diesen Kampf der unsichtbaren Welt hineingeraten. Und weil wir sie nicht sehen können, ist ja unsichtbar, kriegen wir nicht mit, was der Ursprung und die Ursache dafür ist. Ich muss hier kurz meinen Dings beruhigen. So. Der fünfte Punkt ist, und das hat auch mit Hiob zu tun, dass Gott uns Krankheit schenkt, damit wir näher an Gott kommen. Nämlich genau das ist neben der Situation, dass Hiob in diesem Gefecht mit angefochten wurde, der Effekt, dass er am Ende Gott erkennt, wie er ihn zuvor nicht kannte. Und das ist ein großartiger Text in dem Buch Hiob, letztes Kapitel 42 im Vers 5. Da sagt Hiob selbst, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Und ich habe in der Seelsorge Menschen gehabt, die schwere Krankheiten durchlitten hatten, mit großen Problemen zu kämpfen haben. Die sagten, ich jeden Moment, wenn ich es losbekommen könnte, würde ich es loswollen. Aber die Nähe und den Thron Gottes, den ich hier erlebt habe, den will ich niemals missen. Und den habe ich zuvor in meinem Leben nicht erfahren. Krankheit bietet uns eine enorme Möglichkeit, in das Kennen und die Gegenwart Gottes zu kommen und ihn kennenzulernen, wie das sonst in einem unbeschwerten Leben nie der Fall wäre. Krankheit hat eine große Chance, uns in eine tiefere Gottesbeziehung zu führen, wenn wir dazu bereit sind, wenn wir Gott nicht anklagen, sondern ihn bitten zu helfen und uns durchzutragen, was immer er tun will. Und das vorletzte, der sechste Punkt, auch ein Aspekt, Krankheit kommt in dem Leben von Christen vor, weil viele Kranke Zeugnis sein konnten an Orten und bei Menschen, auf die sie nie gestoßen wären. Das höre ich immer wieder, wenn ich Leute im Krankenhaus besuche, die sagen, weißt du, wem ich hier schon alles etwas von Jesus erzählen konnte? Wenn ich nicht krebskrank geworden wäre oder was immer den Beinbruch hätte, dann wäre ich mit den Ärzten, den Pflegern, meinen Zimmerkollegen nie in Kontakt gekommen. Aber weißt du, das braucht schon eine gehörige Portion Mut, seine Krankheit so zu nehmen. Zu verstehen, dass mich Gott durch meine Krankheit zu einem Missionaren und Evangelisten macht. Also Gott sendet uns alle, wir sind alle Missionaren und Evangelisten. Er sagt zu jedem zu uns, nicht nur zum Pastor und zu den Ältesten, geht hin und macht zu Jüngern. Das gilt uns als Gemeinde. Und ein Kranker bekommt Gelegenheit von Gott, das in gleicher Weise zu sein. Und Der Text von Paulus, den wir schon miteinander gelesen haben, für wie viele Menschen ist das eine Ermutigung geworden, weil jemand, der eine schwere Krankheit hatte, die ihn vor allem enorm in seinem apostolischen, missionarischen Dienst eingeschränkt hat. Das schreibt Paulus. Es genommen hat, sich an Gottes Gnade genügen hat lassen und sich hat nicht abbringen lassen, ein Leben mit Gott zu leben zu seiner Ehre. Das hat mir in meinen leidvollen Situationen, die es auch gab, großen Mut gemacht, dass Krankheit nicht das Dominierende in meinem Leben sein muss, sondern dass es der Herr weiterbleiben kann. Und das hat ein bisschen mit uns zu tun, wie viel wir eben dem Raum geben und uns Gott auch anvertrauen und ihm zutrauen, dass er auch Gutes vorhat und wenn wir noch so leiden darunter. Und der siebte und letzte Punkt, um nochmal auf unseren Predigttext zurückzukommen, ist, weil Gottes Werke offenbart werden sollen. Und darum geht es ja, und das wird uns hier in Johannes 9 präsentiert, dass ein Mensch ohne Augenlicht geboren wurde, also immer mit diesem Minusvorzeichen in seinem Leben war und am Ende jemand wurde, der gebraucht wurde, dass Gott sich an ihm verherrlichen kann. Und das finde ich auch so ermutigend, weil wenn man krank wird, dann kann man gerade, wenn man auch so eine Behinderung hat, so eine massive Einschränkung, das schon von klein auf, wo man denkt, ja, was soll aus dem Leben noch werden, dass wir begreifen, Gottes Wertschätzung ist für jeden Menschen da. Er sieht jeden, egal wie schlimm unsere Krankheit ist, und er möchte, dass wir ihn kennenlernen. Er möchte sich durch unser Leben und in unserem Leben verherrlichen. Und das finde ich sehr ermutigend und eine ganz wichtige Sache, das in den Blick zu nehmen. Und das werden wir am Ende der Predigt nochmal miteinander anschauen. Wir kommen nochmal auf dieses Thema zurück. Also soweit kurz ein Überblick über ein paar Gründe, wieso wir mit Krankheit zu tun haben. Und ich möchte uns heute Morgen alle ermutigen, von dieser fatalistischen Fragestellung, warum, Herr, warum nur ich, wegzukommen, in die Frage hinein, wozu, Herr Jesus, wozu, was willst du mit dieser Krankheit tun? Was willst du damit tun? Ist ein ganz anderer Blickwinkel auf diese Fragestellung, die Gott mit hineinnimmt und die Gott in die Position versetzt, dass er souverän ist. Wenn ich krank werde und krank bleibe und krank bin, und sich das nicht verändert, dann sind wir nicht an dem Punkt, dass Gott nicht tun könnte. Er kann. Er kann einen Blindgeborenen sehend machen. Aber dass er es nicht tut, das ist doch die viel entscheidendere Frage. Also müssen wir im Grunde damit zu Gott kommen und sagen, Herr, was möchtest du damit tun? In meinem Leben oder damit in meinem Leben durch mich auch nach außen. Und dazu will ich uns Mut machen, dass wir anders an den Blick rangehen und diesen Gesellschaftsgedanken, der ganz tief in uns eingewurzelt ist, Hauptsache gesund, bei Gott an seinem Kreuz abgeben. Kennen Sie den Spruch? Da kommen Kinder zur Welt und dann heißt Hauptsache gesund. Nein, Hauptsache gesund ist gar nichts. Gesund ist sehr schön, sehr schön, sehr schön. Aber Hauptsache gesund? Nein, nichts. Was wäre es, wenn du gesund bist und die ganze Welt gewinnst und am Ende verloren gehst für die Ewigkeit bei Gott? Das wäre dramatisch. Aber wir ticken so und wir beten auch so. Anstatt Dinge manchmal anzunehmen und Gott den Herrn auch in meiner Krankheit und meiner Lebenssituation sein zu lassen. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, deine Fragestellung, warum habe ich das gerade gekriegt? Warum ist das so schlimm? Abzulegen. Und zu Gott zu kommen und zu sagen, Herr, was möchtest du tun damit in meinem Leben und durch mich? Denn die Bibel sagt, und da sagt Paulus, der auch schwer erkrankt war und es nicht losgeworden ist, haben wir gerade gehört in Römer 8, 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und das ist ein Text, der vor allem für dich gedacht ist, wenn du damit zu tun hast, der dich herausfordert, das anzunehmen. Zu sagen, auch das möchte Gott in meinem Leben zum Guten mitwirken lassen. Und nicht zu denken, Gott tut ja nichts. Das kann er vielleicht nicht. Doch er kann alles. Und diese Heilung eines Blindgeborenen heute Morgen, und das werden wir gleich sehen, zeigt uns, dass Gott keine Limits hat. Also wenn du mit Krankheit zu tun hast oder Menschen in deinem Umfeld, die nicht gesund werden, dann wirst du heute Morgen aus dem Bibeltext lernen, dass es nicht daran liegt, dass Gott nicht könnte, sondern dass es einen anderen Grund hat. Und so kann es auch für Menschen sein, die Jesus noch nicht kennen, und das haben wir heute Morgen in diesem Beispiel vor uns, ihre Krankheit eine Chance sein, Gott kennenzulernen und zu ihm durchzudringen, denn darum geht es. Auch wenn es kein Automatismus ist, und das ist auch für uns wichtig, dass wir nicht denken, ja, wenn jetzt so ein Kranker plötzlich Heilung erlebt, dann lernt er Jesus kennen. Nein, das ist kein Automatismus und es funktioniert auch nicht so. Da könnte ich genug Geschichten erzählen, habe ich, glaube ich, auch hier schon gemacht. Aber dass es eine Möglichkeit ist und dass es auch eine Möglichkeit ist, dass Menschen im Leid Jesus Christus kennenlernen, den sie sonst nicht kennengelernt hätten. Und da kenne ich auch viele Geschichten. Also es ist so wichtig, dass wir Gott fragen, wenn wir selbst mit Krankheit zu tun haben, es zu tun bekommen, oder mit Menschen in unserem Umfeld, die krank sind, dass wir nicht denken, oh, der muss jetzt gesund werden. Und wenn der gesund wird, dann, wenn da Gott jetzt ein Wunder tut, dann käme der zum Glauben. Nein, nein, es ist nicht so. Es ist vielleicht eine Möglichkeit. Es ist vielmehr die Frage, dass wir zu Gott gehen und sagen, Herr, was hast du denn vor mit dieser Krankheit in dem Leben dieses Menschen? Unsere Abhängigkeit, die sich an Gott hängt. Darum geht es. Und wenn wir heute Morgen auch bei diesem Wunder des Blindgeborenen stehen bleiben würden, dann würden wir verpassen in Johannes 9, worum es eigentlich geht. Und das ist klar, wir stehen am Anfang, die ersten Verse, da heilt Jesus einen Blindgeborenen, sagt noch seinen Jüngern, es hat nichts mit Sünde zu tun, Gott verherrlicht sich, und das sind nur 7 Verse von 41 in diesem Kapitel. Und wenn wir jetzt nicht aufmerksam weiterlesen würden, dann hätten wir nur diese Wundergeschichte und wir würden gar nicht verstehen, worum es Jesus, worum es Johannes überhaupt in seinem Evangelium geht und was er uns hier vermitteln will. Also gehen wir heute Morgen ein bisschen über diese 7 Verse, über die 17% von Johannes 9 hinweg und gucken hinein, worum es eigentlich geht in diesem Kapitel. Aber bevor wir das machen, müssen wir uns die Verse 6 und 7 genauer anschauen, um zu verstehen, was danach passiert, um es richtig einordnen zu können. Und das ist mein erster Punkt heute Morgen, Wunder, die Gott tut. Der Schlüsselvers in diesem ganzen Kapitel, die Überschrift, das zentrale Thema, ist das, was wir in Vers 3 schon gelesen haben, damit die Werke Gottes an ihm offenbart würden. Also, warum ist er krank? Hat er gesündigt? Die Antwort ist nein. Und das Thema ist, damit die Werke Gottes an ihm offenbart würden. Und mit dieser Überschrift für dieses ganze Kapitel, mit diesem Schlüsselvers, möchte ich euch mit hineinnehmen, jetzt in diese Verse 6 und 7, das Ende des Wunderberichtes, um zu lesen, was dort passiert ist. Und der, wenn man nicht aufpasst, möglicherweise den gesamten Wunderbericht und was dort passiert ist, total überlagert. Und ihr guckt gerade ein bisschen Fragen, manche von euch, ihr werdet gleich sehen, was den Wunderbericht überlagert. Da wird nämlich in Johannes 9 in Vers 6 in dem zweiten Teil Folgendes berichtet, wie Jesus geheilt hat. Jesus spie auf die Erde und bereitete einen Teig aus dem Speichel und strich den Teig auf seine Augen. Und er sprach zu ihm, geh hin, wasche dich in dem Teich Siloa, was übersetzt wird, Gesandter. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend. Ich habe euch ein Bild von El Greco mitgebracht, ein griechischstammiger Künstler, der in Spanien gelebt und gewirkt hat und der versucht hat, diese Krankenheilung darzustellen, ein Bild. Und man merkt schon gleich, dass man in der Renaissance ist. Ganz sicher war es so bei Jesus nicht. Dann so voll gefliester Boden, ja, und hinten dran die Tempelgebäude. Aber das zeigt so ein bisschen die Situation, um die es geht. Und man merkt schon, bei diesem cleanen Bild passt dieses Spucken in den Staub überhaupt nicht hinein. Ja? Also der Boden sieht aus wie geleckt. Ja? Und da merken wir schon, wie sich in dem Bild das ausdrückt, dass das für uns gar nicht geht, oder? Was ist denn das für eine Sauerei? Da spuckt Jesus in den Boden, in den Staub und schmiert es dem Blinden auf die Augen. Also ich glaube, wenn euch nichts behaltet von dieser Predigt, aber das habt ihr fassungslos dazustehen, zu sagen, Herr, was machst du denn da? Also das kann doch Jesus anders, oder? Das kann doch Jesus anders. Ja, da steht er vor der Felsenhöhle, in der sein Freund Lazarus tot und schon stinkend begraben ist, schmeißt er auch nicht Staub rein, ne, sondern sagt, Lazarus, komm heraus, ja? Und dann macht er hier sowas. Es ist also das, ich bin fassungslos, wenn ich diesen Text lese. Und dann schickt er ihn noch durch halb Jerusalem mit seinen verschmierten Augen, sieht nichts, fragt sich durch, um am Teich Siloa sich den ganzen Schmotter wieder abzuwischen. Also das hätten wir doch eleganter, das hätte doch Jesus eleganter lösen können. Also mit mehr Souveränität und mit mehr Ästhetik. Und nicht so eine Schweinerei. Und warum wir so empfinden, hat damit zu tun, dass wir eben nicht in der orientalischen Welt, in der jüdischen Geschichte und Tradition sind und deswegen diese Sauerei mehr empfinden, weil das eklig ist. Obwohl manche Leute lassen sich ja auch Frankopackungen und so machen und finden das schön. Aber das ist nicht das Thema heute. Also es liegt daran, dass uns der Zusammenhang und die Kultur einfach fehlt, um das richtig einzuordnen. Und es ist auch nicht ganz einfach, den Bezug herzustellen, um zu verstehen, was Jesus hier tut. Denn bei einem würden wir doch übereinstimmen. Jesus hat sich entschieden, so zu handeln. Notwendig war das nicht. Ein Wort hätte gereicht. Ein Wort hätte gereicht. Und er wäre genauso sehend geworden. Aber Jesus entscheidet sich bewusst dafür. Und die Frage ist, warum? Und es hat damit zu tun, dass Jesus in diesem Handeln einen Bezug herstellt, den wir vielleicht schon mal gehört haben, aber den wir damit nicht in Verbindung bringen würden. Aber die geistlichen Führer damals genau wussten, mit welchem Anspruch Jesus hier handelt. Kennst du noch eine Geschichte und Begebenheit in der Bibel, wo Staub verwendet wird, um etwas zu tun? Da heißt es in Genesis, in 1. Mose Kapitel 2, als die Welt und die Tiere, die Pflanzen und die Menschen geschaffen wurden, da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Das hat bei den Pharisäern geklingelt, als Jesus so gehandelt hat. Jesus beanspruchte mit diesem Tun, dass er als der lebendige Gott schöpfend handelt, wie der Vater am Anfang der Welt alles geschaffen hat. Das ist der Zusammenhang. Jesus macht bewusst diesen Rückgriff auf die Schöpfungsgeschichte und macht damit deutlich, was er hier tut, hat mit dem schaffenden und schöpfenden Handeln Gottes zu tun. Und ich möchte euch daran erinnern, dass Jesus ja nicht einen heilt, der einfach blind ist, der mal gesehen hat. Das verpassen wir ganz schnell, wenn wir die Geschichte lesen, sondern er heilt einen Blindgeborenen, der konnte niemals sehen. Der hatte nichts, was ihn in der Lage versetzte. Und da ist natürlich die Frage, wie ist der Zustand wirklich gewesen? Das wissen wir nicht. Vielleicht hatte der Augapfel und Sehnerv und es funktionierte einfach nicht, war blind geboren. Aber vielleicht hatte er gar keine Organe. Aber was eine Rolle spielt, ist, dass jemand, der etwas nicht hatte, gar nicht hatte, was nicht vorhanden war und nur krank und kaputt geworden ist, sondern was gar nicht vorhanden war, von Jesus geheilt und in die Lage versetzt wurde, das zu bekommen. Und das macht dieses Heilungswunder so außerordentlich und besonders. Versteht ihr, das erste Wunder, das Jesus tat, das wir im Johannesevangelium gelesen haben, da hat Jesus Wasser genommen und hat es zu Wein gemacht. Super Zaubertrick, ne? Da würde sich jeder Winzer freuen, wenn er das beherrschen würde. Aber hier macht er etwas, was nicht vorhanden und nicht funktionsfähig war. Und das ist genau der große Unterschied. Und das haben die Menschen auch bemerkt. Das ist auch bei den Leuten damals angekommen. Und so steht in Johannes 19,
jetzt bin ich hier durcheinander gekommen. Wie komme ich denn auf hier 19? Doch, Entschuldigung, ich habe falsch getippt. In Johannes 9:32 muss es heißen, mein Fehler. Da sagen die Leute also im Kapitel 9, Vers 32, das hat mich gerade rausgebracht, von Anbeginn hat man nicht gehört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen geöffnet hat. Genau, also da ist der Fehler, Johannes 19, das hat mich gerade rausgeschossen. Das muss Johannes 9 heißen, habe ich mich vertippt. Also das ist der Zusammenhang. Von Anbeginn hat man noch nie gehört, dass jemand, der blind geboren war, das Augenlicht bekommen hat. Und das hat Jesus getan. Also diese Besonderheit ist den Menschen damals in der Bewertung nach diesem Wunder wirklich entgegengekommen, haben gesagt, da ist was passiert, was es noch nie gegeben hat, dass etwas so wiederhergestellt wurde. Und Jesus macht damit unmissverständlich klar, und so manifestiert es sich auch, dass Gott hier am Werk ist. Und ich möchte mit euch nochmal zu diesem Schlüsselvers des gesamten Johannesevangeliums gehen, warum es geschrieben wurde und warum wir uns auch heute Morgen wieder mit dem Johannesevangelium beschäftigen. Johannes schreibt in dem 20. Kapitel in Vers 31, diese Zeichen aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Darum geht es und darum geht es auch bei diesem Wunder, dass wir begreifen, wenn es um den Sohn Gottes tut, dass hier Gott selbst am Werk ist. Und das hilft uns ein bisschen auch in dem Blick auf die Dreieinigkeit. Da haben wir Vater, da haben wir Sohn, da haben wir Heiligen Geist. Nein, wir haben keine drei Götter, wir haben einen Gott, der sich in diesen drei Persönlichkeiten uns zeigt. Etwas, was wir von der Logik nie verstehen werden. Aber die Gefahr ist wahnsinnig groß, dass wir Jesus abspalten und denken, er wäre nur ein Teilgott oder hätte nur eine Teilmacht, weil es auch Beziehungen zwischen Vater und Sohn gibt. Aber was wir erkennen müssen, ist das, was Jesus sagt. Er ist Gottes Sohn und damit ist er ganz und gar uneingeschränkt Gott. Und das ist der Hintergrund, der besonders in den Fokus gestellt wird. Und der dann auch in Johannes 9 in weiteren Versen zu diesem unglaublichen Konflikt mit den Pharisäern führt, die Jesus ablehnen und mit einem nachweislich deutlich göttlichen Zeichen konfrontiert sind. Aber das schauen wir gleich noch an. Und das Zweite, was in diesen zwei Versen drinsteckt, dieses, dann geh dich mal hin waschen, ja klar, wenn du eine Sauerei gemacht hast, dann schickst du ihn zum Waschen, ist auch nicht nur ein Waschen gehen, damit der sauber wird, sondern auch etwas, was den Anspruch erhebt eines prophetischen Handelns, wie es im Alten Testament der Fall war, wo Propheten im Auftrag Gottes gehandelt haben und dann auch Menschen eben zur Reinigung schickten, und deutlich machten, das ist nicht die Kraft und Macht des Propheten, sondern es ist die Macht Gottes, die hier handelt und tut. Und die bekannteste Geschichte ist die, die viele aus der Kindersonntagsschule oder dem Kindergottesdienst kennen, die Sache mit dem Feldherrn Naaman. Ich habe ein schönes Bild mitgebracht, genau, der nach Jerusalem reist, wird im Alten Testament erzählt in 2. Könige 4, jemand, der an Aussatz leidet, also eine Krankheit, die ähnlich Lepra ist, aber anders gelagert ist und mit dieser Krankheit eben auch gebannt war. Der konnte keinen gesellschaftlichen Umgang mehr haben. Also der war durch diese Krankheit komplett rauskatapultiert. Und er versteckte die Krankheit, dass das keiner sah. Und er war so angewiesen auf Heilung. Und dann hört er von einer versklavten und gefangen genommenen Dienerin, die er bei einem Feldzug mitgebracht hatte, es gibt einen Gott in Israel. Und was macht er? Er geht zuerst zum König. Und er denkt, der will ihm den Krieg erklären. Was er von ihm verlangt, kann kein König tun. Und am Ende kommt er zu Elisa und Gehasi, den beiden Propheten, an die richtige Stelle. Und Elisa lässt durch seinen Prophetenjünger diesem Feldherrn, der kommt nicht mal selbst raus, sagen, geh in den Jordan und tauch 7-mal unter. Und da flippt Naaman total aus, dass er sagt, was ist denn das für ein Ding? Sind die Flüsse in dem Land, aus dem ich komme, nicht ausreichend gut, dass ich nicht da auch untertauchen könnte? Und er geht in diesen, und das ist so genial an diesem Bild, seht ihr, mit welchem Missmut der da steht, das Wasser laufen lässt. Also der hatte keinen Bock zu tun, was ihm der Prophet gesagt hat. Der wollte da nicht untertauchen, das war das Letzte für ihn. Und dann sind seine Jünger da, seine Soldaten, die ihn begleiten und die sagen, jetzt versuch's doch wenigstens, jetzt sind wir schon die weite Reise gegangen. Und er taucht unter, das erste Mal nichts passiert und das zweite Mal nichts passiert und das dritte Mal nichts passiert. Und dann sagt er, komm, es hat gar keinen Sinn, es ist alles Quatsch hier, alles Hokus Pokus, da geht nichts. Die sagen 7-mal und beim 7. Mal kommt er hoch und er ist komplett gereinigt und geheilt von seinem Aussatz. Und Naaman wird klar, hier hat Gott gehandelt, nicht das Wasser, nicht der Prophet. Es ist Gottes Botschaft an ihm, die dahinter ist. Und das ist das, was er erlebt. Und genau mit diesem Anspruch prophetischen Handelns schickt Jesus den Blindgeborenen an den Teich Siloa, das heißt der Gesandte, um sich dort zu waschen. Ein ganz berühmter Teich, der auch für das Handeln Gottes steht. Ein Teich, der für
das Warten und Stille sein steht, auf Gott zu warten, stille zu sein, dass er wirkt. Das ist die Bedeutung, die hinter Siloa, dieser Teichanlage, steht. Und der Blindgeborene geht hin und wäscht sich ab und weiß, er hat Heilung erlebt von dem lebendigen Gott. Und das transportiert Jesus wie mit diesem Teig und der Spucke und dem Rühren und der Paste als zweite Ebene, diesen göttlichen Anspruch, schöpfend zu wirken in diesem Wunder, über diesen Propheten, über dieses Handeln, diese prophetische Autorität, die darauf ausgelegt ist zu sagen, Gott handelt hier und nicht der Prophet. Und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt, bei dem, was hier gerade passiert. Mit Wundern kann man unterschiedlich umgehen. Und das wird uns jetzt in Johannes 9, in den nächsten Versen, alles schön breit erklärt und erzählt, wie unterschiedlich man mit Wunder umgehen kann. Denn das, was hier alles passiert, passiert nicht an irgendeinem Tag, sondern es passiert am Sabbat. Es passiert am Sabbat. Und da flippen die Pharisäer immer aus, weil der Sabbat doch der Ruhetag ist, an dem man nicht arbeitet und nicht heilt. An einer anderen Stelle sagt Jesus, wenn dein Esel in den Brunnen reinfällt am Sabbat, ziehst du den raus, du Pharisäer. Aber wenn ein Mensch an Krankheit leidet und er geheilt wird, dann ist es Sünde gewesen, was passiert. Also dieser Konflikt, der schwelt ja schon lange und der kommt neu zum Ausbruch, weil die Pharisäer in die Problematik hineingestellt werden, dass sie klar vor Augen haben, hier ist Gottes Handeln im Mittelpunkt. Das kann kein Mensch, was da Jesus tut. Und Jesus fordert auch heraus und macht deutlich, das hat Gott getan. Aber er tut es am Sabbat. Und das kriegen die Pharisäer nicht zusammen. Und der Zusammenhang ist, dass Gott den Sabbat geschaffen hat für uns Menschen. Das hat Gott getan. Ein Werk Gottes ist der Ruhetag. Und dass Jesus ein Werk Gottes ist, nämlich der Sohn Gottes, der in die Welt kommt, der am Sabbat heilt und deutlich zu machen, es geht um den Menschen. An anderer Stelle hat Jesus gesagt, der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. Und das ist ein wichtiger Aspekt. Ich lese uns nochmal diesen Text, um reinzukommen, Johannes 9, 14, in diese Problematik, wie scharf sie auch geführt wurde. Also das ist nicht so ein lockeres Streitgespräch, wie nachher oben, vielleicht ein Bistro, da trinken wir beide einen Kaffee und erhalten uns, was da im Text steht, sondern das ging ganz anders zu. Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Brei machte und seine Augen öffnete. Da fragte ihn auch der Pharisäer, wie er sehend geworden wäre. Er aber sprach zu ihnen, einen Brei legte er mir auf die Augen und ich wusch mich und nun bin ich sehend. Da sprachen einige der Pharisäer, dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Das ist das Maß aller Dinge. Andere aber sprachen, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es entstand Zwietracht unter ihnen. Jesus hat nicht geheilt um des Heilens willen. Jesus hat nicht geheilt, um den Mann 20, 30 Jahre in Blindheit zu lassen und dann ein tolles Werk zu machen, sondern Jesus hat geheilt, um an ihm deutlich zu machen, dass Gott in diese Welt gekommen ist, in Jesus Christus. Ich bin ein bisschen versucht, heute Morgen mit euch einen kleinen Exkurs zu machen. Wir haben ja Ferien, sind ja nicht auf der Flucht. Ne? Vielleicht nehme ich mir gerade die Zeit. Denn es ist nur ein kleiner Exkurs, hat nichts mit unserem Thema zu tun. Aber die Frage, wie wir den Ruhetag Gottes sehen, den Sabbat, das wird ja auch sehr unterschiedlich beantwortet. Wie sieht dein Tag heute aus? Also zum Ersten müssen wir sagen, wir haben heute nicht Sabbat, sondern Sonntag. So, und doch haben wir das Ruhetaggebot. Wie passt das zusammen? Und die geschichtliche Erklärung ist relativ einfach, dass die Christen diesen Sabbat mit dem Auferstehungstag zusammengebracht haben und anfingen, den Sonntag zu ihrem Ruhetag, zu ihrem Gottestag zu machen. Denn Sabbat heißt ja nicht nur einfach auszuruhen, nichts zu tun, sondern es heißt besonders auch, Zeit mit Gott und für Gott zu haben. Das ist das, was im Kern ist. Es ist ein Tag gegeben, der uns aus dem Alltag herausnimmt und Zeit gibt, für Gott Gemeinschaft zu haben. Und das wird sehr unterschiedlich beantwortet. Also ihr hättet wahrscheinlich heute Morgen auch alles möglich anderes machen können, als hierher zu kommen. Und wenn wir evangelikale, engagierte Christen nicht aufpassen, dann ist auch unser Sonntag ein Arbeitstag und wir haben gar keine Ruhe. Das ist meine größte Angst in freikirchlichen Gemeinden, in denen ich ja schon seitdem ich zum Glauben kam zu Hause bin, weil wir so engagiert sind, die Ruhe, die uns Gott verordnet, auch euch und auch mir zu verpassen. Ich habe es da echt einfach als Pastor, denn ich habe morgen am Montag meinen Pastorensonntag. Ein Ruhetag. Und da versuche ich nicht zu arbeiten, nicht ins Büro zu gehen, keine Termine zu machen und einen Tag der Ruhe zu nehmen, das mir auch sehr schwer fällt, weil der Alltag läuft wieder und es gibt so viele Verpflichtungen. Also ich lebe auch wie ihr, da ist wenig Unterschied manchmal, obwohl manches doch so unterschiedlich ist. So, wie gestalten wir diesen Tag heute? Und ich merke, dass wir so einen Verfall haben, auch in christlichen Kreisen, in Bezug auf den Sabbat. Nur mal ein Beispiel, da ist der Gottesdienstbesuch am Sonntag viel zu schnell zu anstrengend und sagen, oh, da kann ich nicht kommen, da habe ich nicht genug Ruhe, aber die 80 Kilometer Fahrradtour oder der Familienausflug durch halb Deutschland, das ist am Sonntag allemal drin. Also wir haben auch so unsere Vorstellung, wie dieser Ruhetag aussehen soll. Oder auf der einen Seite sagen wir, nein, ich will da nichts für Gott tun, ich brauche dann Ruhetag, ganz Ruhe, aber dann wird doch 2-3 Stunden noch am Abend für die nächste Klassenarbeit am nächsten Tag gelernt, anstatt wirklich Ruhe zu haben und Gott zu vertrauen, dass das, was man in den anderen Tagen gemacht hat, am Ende zu lernen. Oder da liest man vielleicht begeistert Harry Potter, weil man sonst nicht in der Woche dazu kommt, aber Bibel zu lesen, das ist dann doch zu anstrengend am Sonntag. Ja. Also, wir merken, auch wir sind herausgefordert mit der Frage, was mache ich denn mit diesem Sabbat, mit diesem von Gott gegebenen Ruhetag? Und wir leben ja glücklicherweise in einem Land mit Gesetzgebung, die uns weitestgehend diesen Tag frei hält. Das gibt's, also hast du schon mal darüber nachgedacht, dass es in einem muslimischen Land keinen Sonntag gibt? Und der Freitag, mit dem Freitagsgebet auch kein freier Tag ist? Da geht's durch, da gibt es keinen Ruhetag. In vielen Kulturen, im atheistischen Bereichen gibt es das nicht. Also wir denken, das wäre so, wir sind völlig selbstverständlich hier, ja. Oder du kommst mal nach Israel, da ist sonntags alles normal, aber von Freitagabend 6 bis Samstagabend 6 ist da zu, die U-Bahn, da läuft gar nichts. Da merken wir, wie das in anderen Ländern anders ist. Wir leben in einem Land, das uns ein unglaubliches Vorrecht einräumt. Sonntags nicht arbeiten zu müssen, frei zu haben, gesetzlich geregelt, um Ruhe zu haben und Gott in den Mittelpunkt zu nehmen. Das ist unglaublich. Und dann haben wir noch den Samstag auch noch dazu bekommen. Aber das ist ja ein anderes Thema. Und natürlich ist die Frage, was ist dann das richtige Maß an einem Ruhetag, den Gott mir verordnet? Wie viel notwendige Ruhe und Nichtstun gehört da hinein und wie viel erholsame Aktivität, die auch gut ist für mich, die nicht Arbeit ist, mich nicht bringt, passt doch hinein. Und da merken wir, wie unterschiedlich das bei uns tickt und eben ist. Aber ich glaube, eine gute Möglichkeit ist es so zusammenzufassen, den Ruhetag so zu halten, dass es Gott ehrt. Und das möchte ich dir heute Morgen mal mitgeben bei dem Bewerten, was machen wir eigentlich am Sonntag? Und dass du hier in den Gottesdienst gekommen bist, das muss noch lange dann nichts damit zu tun haben, dass du Gott ehrst. Das kann eine so eingefleischte, eingeprügelte Gewohnheit sein von deinem Elternhaus, dass du es einfach abspulst, aber dass das mehr mit Gesetzlichkeit und Zwang zu tun hat, anstatt mit der Freiheit, die wir in Gott haben. Also ich frage dich nochmal, wie hältst du den Ruhetag und wie sehr ehrst du Gott an diesem Tag in der Ruhe? Darum geht es im Zentrum. Menschen, die sich mit oder ohne gesetzliche Regelung außenrum dafür entscheiden, den Ruhetag zu halten, ehren Gott damit. Darin kommt ihr Gottesbezug zum Ausdruck. Und weißt du, ich habe ja manchmal mit Leuten zu tun, die schon nicht mehr in den Gottesdienst kommen und die auch nirgendwo anders hingehen. Und da brauche ich gar nicht fragen, wie es den Leuten geistlich geht, weil das deutlich ein Ausdruck ist, dass Jesus einfach am Rande ihres Lebens ist und nicht mehr im Zentrum. Dass Jesus mein Mittelpunkt ist, bringt mich heute Morgen hierher, ob ich Pastor bin oder nicht. Dass ich mein Leben nach ihm ausrichte und auch diesen Tag der Ruhe nehme, mich mit anderen Christen zu treffen, ist ein Ausdruck meines Gottesbezuges. Ich möchte euch Mut machen, den Sabbat so kennenzulernen, wie Gott ihn sich gedacht hat und ihn wirklich als dieses Geschenk zu erleben, anstatt einen Zwang, der uns am Ende nur geißelt.
Und jetzt zurück nach diesem kleinen Exkurs wieder in unsere Problematik, Johannes 9, Vers 16. Was Jesus da am Sabbat getan hat, da sprachen einige der Pharisäer, dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber sprachen, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es entstand eine Zwietracht. Also hier merken wir, dieses Wunder am Sabbat ist für die Pharisäer ein No-Go gewesen, obwohl dieses Wunder ganz eindeutig von Gott getan wurde. Das ist die Herausforderung. Und das ist hier auch dieser zweite Punkt, um den es geht, wo es gar nicht um den Sabbat geht. Da haben wir uns gerade ein bisschen mit einem Exkurs aufgehalten, sondern in dem zweiten Punkt geht es ja, mit Wundern kann man unterschiedlich umgehen. Mit Wundern kann man auch unterschiedlich umgehen. Die Pharisäer lehnten Jesus ab, weil der Sabbat und ihre Gesetze wichtiger war als das, was Gott unter ihnen tat. Und das war ja nachweislich. Den Pharisäern war das Gesetz wichtiger als das, was Jesus tat. Und sie lehnten Jesus deswegen ab, obwohl Jesus tat, was nur Gott tun kann. Aber man kann auch, das ist ganz ungewöhnlich, oder? Dass man wunderhaftes Eingreifen Gottes erlebt, wo jeder vernünftige Mensch sagt, dass auch die Pharisäer, das ist ja noch nie passiert, das ist ja die Diskussion, und im nächsten Moment es doch abtut und es nicht annimmt. Das ist machbar. Und das passiert auch heute. Das passiert auch Christen, dass sie Heilung erleben und es nicht in Bezug mit ihrem Gott und Heiland in Verbindung bringen. Weil es irgendeine andere Sache gibt, die für sie mehr im Zentrum steht. Aber man kann auch anders damit umgehen. Man kann über Heilung auch, über den Umgang mit Krankheit auch Gott kennenlernen. Und das ist das Phänomenale, was in diesem 9. Kapitel passiert, wenn man diesen Blindgeborenen anschaut. Das ist ja kein Christ gewesen, der jeden Sonntag in den Gottesdienst ging, sondern es war jemand, der im Volk Israel normal lebte, völlig ausgestoßen war und mit ganz großer Sicherheit am religiösen Leben nicht teilnahm, überhaupt nicht. Er war ausgestoßen durch seine Krankheit. Und bei diesem Menschen, und damit geht es los, passiert etwas Großartiges. Und damit möchte ich am Ende meiner Predigt hineinnehmen. Da ist es nämlich so, nachdem er geheilt wurde und sehend durch Jerusalem läuft und natürlich massiv verändert war, also allein optisch verändert war, kamen Leute, die ihn gut kannten, seine Eltern, seine Nachbarn und Bekannten, erstmal in die Zweifel, ob er wirklich er ist oder nicht. Kennst du jemanden, der Heilung erlebt hat, die an Krankheiten ist, die äußerlich war, wie das verändern kann? Also jetzt erzähle ich mal eine witzige Geschichte. Ich war im Westerwald viele Jahre im Schützenverein. Und im Schützenverein war der Anton gewesen. Und der Anton hatte ganz schlechte Zähne und deswegen kannte ich den Anton nur ohne Zähne. Also da war nichts mehr. Und der Anton hat die Zähne irgendwann beim Zahnarzt machen lassen, ein anständiges Gebiss bekommen. Und ich komme dienstags abends zum Schießen, komme rein, der Anton steht vor mir, völlig klar, dass es der Anton ist, der ist gekleidet, wie der Anton ist, der hat den Umfang gehabt, wie der Anton war. Und ich gucke den Anton an und habe mich gefragt, ist das der Anton? Weil er mit seinem Gebiss, es war nur ein Gebiss, steht er vor mir, strahlt mich an, so verändert war, dass ich gedacht habe, was ist denn hier falsch? Ich war wirklich confused in diesem Moment, aber es war so eindeutig der Anton. Aber das werde ich nie vergessen, wie dieses kleine Gebiss diese Veränderung hat. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn jemand blind geboren ist, vielleicht gar keine Augen hatte, das irgendwie, weiß ich nicht, zugewachsen, keine Ahnung, der steht dann mit der strahlenden blauen oder braunen Augen oder schwarzen, alles geöffnet, dann fragst du dich, ist es der? Und das war der Konflikt der Menschen, die mussten erst mal rauskriegen, haben wir es mit dem Blindgeborenen von der Ecke da an der Wand zu tun oder ist das ein anderer, der ihm nur ähnlich aussieht? Eine enorme Herausforderung, die Leute hatten. Da steht er da und die fragen sich, ist das der? Also diese Nachbarn und Bekannten fragten ihn, ob er es denn wäre. Und dann sagte er, ja, ich bin es. Und dann reagiert er folgendermaßen. Jetzt passt auf, Johannes 9, Vers 11. Sehen wir nach vorne. Danke. Er sagt, der Mensch, der Jesus heißt, und erzählt dann seinen Nachbarn, was passiert war. Der wird ja in Johannes 9 vielfach gefragt. Und das macht übrigens den Johannes 9 so witzig, weil er immer wieder gefragt wird und wie die Leute reagieren. Also ich würde fast sagen, das ist ein Stück Komödie, die wir da drin haben. Und dann begegnet er den Pharisäern, nicht nur einmal, immer wieder, aber er begegnet zuerst den Pharisäern. Und die fragen auch,
wer das gewesen ist. Wer hat dich sehend gemacht? Und er antwortet in Johannes 17, wir haben ja 41 Verse, ne? In Johannes 17 sagt er, er ist ein Prophet. Er ist ein Prophet. Und wir merken, da ist dieser Geheilte, der ja Jesus nicht gesehen hat, zum Teich Siloa geht, wegwächt, Jesus ist nicht da, gar nicht weiß, wie die Person aussah. Dass das Jesus war, den Namen, das hat er mitgekriegt. Aber gesehen hat er ihn nicht. Also der steckte tatsächlich in einer tiefen Unwissenheit. Und jetzt kommt er schon, als er gefragt wird, und wir merken, wie in diesem Blindgeborenen etwas sich verändert. Der sagt, ein Mensch hat es an mir getan. Jetzt sagt er, ein Prophet hat es an mir getan. Und dann begegnet er, nachdem er mehrmals befragt wurde, am Ende von Johannes 9, Jesus wieder selbst. Und was mit dem Blinden passiert, ist unglaublich, mit dem geheilten Blinden passiert. Denn er bleibt als Ausgestoßener, weil er Gott begegnet ist. Und das berichtet Johannes 9, 35 bis 38. Jesus hörte, dass sie ihn ausgestoßen hatten. Die Pharisäer, die wollten diesen Geheilten nicht. Die wollten den nicht. Und als er ihn fand, Jesus sucht ihn, fragte er, glaubst du an den Menschensohn? Er antwortete und sprach, Herr, wer ist's, auf dass ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm, du hast ihn gesehen und er redet mit dir und der ist's. Er sprach aber, Herr, ich glaube. Und er betete ihn an. Dieser Blindgeborene kommt zum Glauben an Jesus Christus, weil er Gottes Werk erlebt hat und es auch genauso annimmt. Ich weiß nicht, ob du ausgestoßen bist, weil du Heilung erlebt hast oder weil du vielleicht krank bist und dir Gott deine Krankheit lässt und sie nicht wegnimmt. Aber ich weiß, dass Gott seine Werke an uns allen, auch an dir mit deiner Krankheit, offenbaren will. Ob du sie behältst, ob er sie dir wegnimmt, was immer er tut. Gott will auch seine Werke an dir offenbaren. Und er will vor allem, dass du ihn persönlich kennenlernst. Und dass du anfängst, dieses Leben mit ihm zu leben, dich ihm unterzuordnen und ihn Herr sein lässt. Auch bei der Frage, wie es mit deiner Krankheit ist. Dass du sagst, Herr, was möchtest du tun? Wir kennen doch das Vaterunser, dass wir auch hier immer wieder mal beten, das so ganz klassisch eingesetzt ist. Sind da die ersten Worte? Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das sagen wir so, weil es gelernt ist, aber es hat Jesus uns beigebracht, um uns ein Gebet zu zeigen, was wirklich wichtig ist für unser Leben. Dass wir Gottes Willen zum Zentrum unseres Lebens machen und nicht mein Anspruch, auf Teufel komm raus gesund zu werden. Sondern Gott das Recht zuzugestehen, zu tun und zu lassen, was er in meinem Leben möchte. Und welche Werke er durch mich tun will. Aber ich weiß, das ist keine einfache Sache und es braucht eine Entscheidung dafür, das von Gott anzunehmen. Und der Blindgeborene ist nicht zum Superstar geworden, sondern er wurde, weil er Gott begegnet ist, ausgestoßen. Und es kann passieren, dass auch wir in eine gewisse Einsamkeit kommen, weil wir mit Jesus leben und mit ihm unterwegs sind. Aber der Blindgeborene fand zu Jesus und das ist das Entscheidende, worum es geht. Und dazu möchte ich dir heute Morgen, möchte ich uns allen heute Morgen Mut machen, dass wir mit dem Erwartung unterwegs sind, Gott zu begegnen, Jesus zu begegnen und mit seiner Hilfe und mit seinem Segen erleben dürfen, was er in mir tun möchte. Und als zweites, dass wir bereit werden, dass wir Gottes Recht einräumen, durch das, was er mir behält, wegnimmt oder lässt, wie immer es ist, zum Segen für andere zu werden und uns davon nicht ausbremsen zu lassen. Glauben wir nicht, dass Gott uns benachteiligen will, uns gängen will, sondern dass er uns das Leben in Fülle bringen will und dass schwere Krankheit das nicht unterbinden kann, auch wenn wir es manchmal denken. Aber Jesus zu kennen, mit ihm zu leben, das ist das alles Entscheidende. Und das gibt uns auch die Kraft, die wir von uns aus niemals aufbringen können. Lass Jesus in dir tun, was er in dir tun möchte.
und dass du dadurch richtig zu ihm durchdringst. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diesen Morgen und die Zeit, die wir hier zusammen haben, auf dein Wort zu hören, für diesen Ruhetag, den du uns geschenkt hast, hier in Deutschland, nicht arbeiten zu gehen, trotzdem super versorgt zu sein, gesetzlichen Schutz zu haben. Herr, das ist großartig. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir diesen Tag auch so leben, wie du es dir gedacht hast. Und da bete ich auch dafür, Herr, dass du uns hilfst, die Dinge, die du uns geben möchtest, und das Leben zu finden, das du für uns bereithältst, zu entdecken und es konsequenter umzusetzen. Und nicht unseren Vorstellungen oder der gesellschaftlichen Vorstellung nachzujagen, wie denn so ein freier Tag auszusehen hat. Herr Jesus, ich bete, dass wir an diesem Tag dich ganz besonders ehren mit dem, was wir tun und was wir lassen. Und ich bitte dich auch, Herr, dass du uns hilfst, mit unseren Gebrechen umzugehen. Und ich glaube, kenne ich jeden, der jetzt hier ist, so persönlich so gut, aber ich vermute, jeder von uns hat mit einer Krankheitsherausforderung, mit Einschränkungen zu tun, mit so Unzulänglichkeiten, mit Dingen, die nicht da sind. Und wenn es nicht so gravierend ist, dann doch vielleicht mit Sachen, die wir uns wünschen würden und deswegen darunter leiden. Aber Herr, ich bete, dass wir begreifen, dass du größer bist, dass du alles tun könntest, aber dass du tust, was du tun willst. Und ich bete, Herr, dass wir bereit sind, dein Handeln an uns anzunehmen, das zu akzeptieren und damit auch dich viel besser kennenzulernen. Und dazu segne uns an diesem Tag. Amen.